SRF 2 Kultur.
Sie seien alle ungebildet und mittellos, sagen die einen. Andere meinen, keine Therapie könne ihnen helfen, ihr Leben zu ordnen. Dritte qualifizieren sie einfach als faul, bequem und willensschwach ab. Die Rede ist von Menschen mit dem Messi-Syndrom. Kontext bringt Ordnung ins Durcheinander von Fehlvorstellungen zum Messi-Syndrom. Am Mikrofon Cornelia Kasis.
Wir haben ja jetzt gerade die Weltmeisterschaft hinter uns. Und nachdem ich mich jetzt über viele, viele Jahre mit diesen Menschen auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, dass es keine Weltmeister in dem Sinne sind, aber Lebensmeister, die ihr Leben und alles, was sie von ihrer Biografie her erfahren und erlebt haben, in einen Ausdruck bringen. Und das Ausdrucksmittel ist ein Chaosphänomen.
Das Chaosphänomen als Ausdruck einer Innenwelt. Das fasziniert Veronika Schröter. Die Freiburger Psychotherapeutin ist Messi-Expertin. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet und forscht sie zum Messi-Syndrom. Immer wieder ist sie auch vor Ort in den vier Wänden der Betroffenen, in denen zuweil kaum Platz ist, sich hinzusetzen und in Ruhe ein Gespräch zu führen, weil alles vollgestellt ist. Aber das ist ja eben nur das Chaosphänomen als Ausdruck einer Innenwelt, die es für die Fachfrau zu entschlüsseln gilt.
Die Faszination geht für mich dahin, hinter dieses Symptom mit den Menschen geschaut zu haben und in der Tiefe etwas begriffen und verstanden zu haben.
In dieser Sendung wird aufgeräumt mit gängigen Fehlvorstellungen. Ordnen wir das Chaosphänomen. Bringen wir Licht ins Messi-Syndrom.
Fehlvorstellung Nummer 1. Messis vermüllen sich Tag für Tag.
Ganz wesentlich ist, dass wir unterscheiden, dass Messi-Syndrom kein Vermüllungssyndrom ist, sondern Vermüllungssyndrom ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Das sind vier Aspekte, die ein Vermüllungssyndrom kennzeichnen. Das heißt, da ist es feucht, da ist Geruchsbildung, da ist Schimmelbildung und da ist Ungeziefer. Messi-Syndrom heißt, so wie wir es jetzt an der Uni entwickelt haben, es ist eine Wertbeimessungsstörung. Und das heißt, der Mensch kann nicht mehr unterscheiden. Das ist für mich nützlich, das ist unnütz. Das ist für mich wichtig und es ist unwichtig. Das ist für mich schön und es ist für mich nicht schön. Er kann es nicht mehr unterscheiden, weil alles existenziell notwendig geworden ist in seinem Leben.
Veronika Schröter, nehmen wir zum Beispiel, was jetzt bei uns auf dem Tisch liegt.
Ja.
Hier sind zwei ziemlich wertvolle Kopfhörer.
Ja.
Da ist ein ziemlich wertloser Pappbecher mit noch etwas Tee und auch ein ziemlich wertloser Deckel einer Mineralwasserflasche.
Ja.
Der Messi-Syndrom-Betroffene könnte jetzt nicht unterscheiden, den Becher brauche ich nicht mehr, den Plastikdeckel auch nicht, aber diese wertvollen Kopfhörer, die muss ich unbedingt behalten und zudem muss ich Sorge tragen.
Das ist ganz wunderbar hergeleitet, genau das ist der Punkt. Man kommt in solche Wohnungen, man findet genau solche Sachen, wie Sie es beschreiben, von außen betrachtet, würde man meinen, ja, das ist wertvoll, aber das könnte doch alles weg. Für den Menschen ist, ob es jetzt ein Becher ist, ein Pappbecher, ein Deckel oder ein Kopfhörer, dieser Mensch hat sich, man nennt es auf psychologischer Ebene, dass er damit psychologisch sich verkoppelt hat. Es ist für diesen Menschen ein Beziehungserleben geworden. Er ist damit in Beziehung gegangen, so wie es mit Menschen eigentlich hätte sein können und dürfen. Aber weil da so viel gebrochen Wahrheit erfahren wurde, wissen Sie, dann ist es doch eine Lösung, sich an Dinge zu binden, denn die laufen nicht weg.
Das heißt, Aufräumen kann lebensgefährlich sein. Also es ist zumindest sehr bedrohlich.
Das kann sehr bedrohlich sein. Und die Menschen, natürlich ist es wichtig, mit diesen Menschen aufzuräumen, aber an einem ganz anderen Punkt.
Innerlich aufzuräumen.
Innerlich die Familienstrukturen den Menschen deutlich zu machen. Ja, das war tatsächlich eine Erfahrung, wenn man so missachtet wurde, wenn die Würde überhaupt nicht durch die Beziehung erfahrbar gemacht wurde. Das war ein Unrecht, natürlich. Wenn das ins Verstehen kommt, ja, dann räumen wir auf und ich erlebe tagtäglich, dass die Menschen dann aufräumen, ohne dass wir übers Aufräumen sprechen. In der nächsten Therapiestunde gehen die nach Hause, sagen, boah, da wurde was freigesetzt. Ja, weil der Mensch damit konfrontiert ist, da habe ich ja was weitergeführt. Jetzt mache ich ja mit mir selber so weiter und das ist eine Autoaggression. Und wenn wir an den Punkt kommen, dann ist der Mensch therapierbar.
Fehlvorstellung Nummer 2. Messis sind mittellos und ungebildet.
In der Universität Freiburg haben wir eine wissenschaftliche Studie absolviert, 4 Jahre lang. Unter genau dieser Vorstellung, weil wir auch geglaubt haben, wahrscheinlich sind es ungebildete Menschen. Und es hat sich gezeigt in der Studie, dass es hauptsächlich Mittel- und Oberschichtsbetroffene sind.
Also weder mittellos noch ungebildet.
So ist es.
Wie kommt denn diese Fehlvorstellung in die Welt?
Ich denke, es kommt hauptsächlich durch die Medien. Wenn man sich den Fernseher, wenn man anschaltet und sieht, wie das Messi-Phänomen dargestellt wird, dann sind es hauptsächlich Hartz-IV-Empfänger, die in irgendwelchen vermüllten Wohnungen sitzen. Ja, wenn man diese Menschen begleitet, dann stellt man tatsächlich fest, ja, das sind Menschen, die aus der Unterschicht kommen, aber das ist das Missverständnis, das Messi-Syndrom, kein Vermüllungssyndrom, sprich ein Syndrom ist, das auf Ungebildetsein zurückführt. Sondern man greift das raus in den Medien, das ist die große Sensationslust, die wir haben. Ja, und dann wird dieses Phänomen genommen und es wird ein Teilaspekt, der durchaus auch anzutreffen ist, aber es ist ein Teilaspekt, der wird rausgegriffen und das festgeklopft, aha, das sind Menschen, die haben weder Geld noch haben sie einen Verstand, um überhaupt der Sache Herr werden zu können.
Also könnte man sagen, dass es vielleicht auch ein Interesse gibt, dieses Phänomen dort festzumachen, wo alle nicht sein möchten. Nämlich
ganz
in der
genau.
Mittellosigkeit und ja. In der Ungebildetheit.
Also unbedingt, unbedingt.
Fehlvorstellung Nummer 3. Messis leben einsam und zurückgezogen.
Das ist bedingt richtig, wenn man bedenkt, dass Messis einen Aspekt leben, der da heißt, in meine Wohnung kommt niemand mehr rein. Und ich kenne viele Menschen, die genau deshalb mich als Therapeutin aufsuchen, weil sie sagen, wissen Sie, ich habe so ein Bedürfnis, mal wieder Menschen zu mir einzuladen. Aber genau das geht nicht aus der Scham heraus und weil sie ja wissen, die Menschen werden mich bewerten, die Menschen werden ein Urteil über mich fällen und deshalb bleibt die Türe zu. Und das ist die Form der Einsamkeit, die sie bei sich zu Hause erleben. Ansonsten sind Menschen mit Messi-Syndrom sozial hoch engagiert. Sie sind in sämtlichen Vereinen anzutreffen, haben x Ehrenämter und das resultiert wiederum daraus, dass sie natürlich bei sich zu Hause diese Entspannung und die Anerkennung selbst gar nicht mehr erleben können, das aber natürlich brauchen und dann Tor und Tür geöffnet ist auch für soziale Überforderung.
Was heißt das für das Berufsleben der Messis?
Das heißt, dass Messis ausbeutbar sind, weil sie ganz schwer nur Nein sagen können. Es werden Schichten über Schichten gemacht, wenn sie gefragt werden, wären sie doch bitte so gut und würden, sie wissen doch, wie eng wieder der Engpass gerade. Aber selbstverständlich wird ein Messi das alles übernehmen.
Und keine Hand, wie es bei ihm zu Hause aussieht.
Ganz genau.
Also auf dem Schreibtisch, ich stelle mir das jetzt mal richtig örtlich vor, auf dem Schreibtisch eines berufstätigen Messi ist alles in Ordnung.
Alles in Ordnung. Sie kommen wirklich daher wie aus dem Ei gepellt. Und kaum wird die Wohnungstür aufgeschlossen, eröffnet sich wirklich eine ganz andere Welt.
Stell mir das als großen Kraftakt vor, diese zwei Welten auf die Reihe
zu bringen. Unglaublich, das aufrecht zu erhalten und das alles dafür tun, um nicht erkannt zu werden. Ja.
Fehlvorstellung Nummer 4. Messis sind therapieresistent.
Da kann ich jetzt nach 14 Jahren Therapieerfahrung mit den Menschen ganz klar sagen, einmal Messi sich die Situation wirklich in der Tiefe angeschaut, die Aspekte durchleuchtet und verstanden, was hat dazu geführt, dass ich mir permanent so eine Appellsituation zu Hause schaffe.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Also zu Hause, wenn die Menschen nach Hause kommen, dann kommen sie ja nicht in eine Geborgenheit, sondern da sind Appelle wie räum mich auf, kläre mich, sortiere mich, ordne mich, putze mich. Ja, und wenn die Menschen verstehen, dass diese Appelle in ihrem Leben irgendwann mal notwendig waren, dass es genau zu so einer Situation wie zu Hause gekommen ist und verstehen dürfen, dass das, was da passiert ist zu Hause, dass das ein Ausdruck ist von gestauten Gefühlen, von gestauten Lebenssituationen, die nicht gesehen, die nicht gehört worden sind, die sich in den Wänden, auf dem Boden bis hin zur Decke, das ist wie ein Bollwerk von Energie, wenn ich in diese Wohnungen komme. Da ist Energie, aber die ist gestaut. Wenn wir das ins Verstehen bringen, was wurde so notvoll, dass es gar nicht in den Ausdruck konnte, und dann ein therapeutischer Raum eröffnet wird, dass diese Menschen die Möglichkeit bekommen, wir hören und wir sehen jetzt genau hin, was lange, 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 über viele, viele Jahre ins Unbewusste transferiert wurde. Ja, wenn das nach außen dringen darf, wenn das gesehen und gehört wird, dann kann ich ganz klar sagen, dass das Messi-Syndrom gut behandelbar ist.
Sie haben ja am Anfang gesagt, man guckt immer nur das Symptom und man guckt viel zu wenig hinter das Symptom. Deutlich wurde, wenn das in der Therapie gelingt, dann kann das Symptom auch verschwinden.
Dann kann es sich auflösen und anstelle des Symptoms tritt die Würde des Menschen, dass er dazu wieder eine Verbindung herstellen kann. Das heißt, er hat sich ja in seinem Leben so eingerichtet, es kann keiner mehr kommen, er lässt niemand mehr rein. Er weiß selber, dass wenn jemand käme, dann würden da 1000 richterliche Stimmen ertönen und erschallen. Wenn dieser Mensch, wenn es ihm gelingt, zu verstehen, dass diese geballten Energien, die sich in ihm festgesetzt haben, das aber ein Ventil brauchte und dass der geschützte Rahmen bei sich zu Hause ist, und wenn das umgewandelt wird, wissen Sie, dann brauchen wir auch nicht ständig über die Wohnung sprechen, sondern wir wenden uns dem Ursprung dessen zu.
Was sind denn so Themen, die Sie häufig antreffen?
Ja, die Menschen kommen entweder aus sehr autoritären Strukturen, wo es nicht um ihren Willen ging, wo es nicht um ihre Meinung ging, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, sondern wo diese Menschen ganz früh gelernt haben, in eine Anpassung zu gehen. Nicht nur Anpassung, sondern eine Überangepasstheit an Vorstellungen, Meinungen und Erwartungen von erziehungsberechtigten Personen. Und das löst natürlich in diesen Menschen Druck aus, Wut aus, das aber nirgends hin kann, weil das ist viel zu bedrohlich und zu gefährlich. In dieser Atmosphäre, da muss man still sein, da muss man ruhig sein, da muss man gucken, ja, wie halte ich hier die Balance, dass es zu Hause nicht explodiert. Und dann kommt irgendwann, wenn die Überangepasstheit zumindest von dem Setting zu Hause ein Stück Freiheit gewinnt und die erste eigene Wohnung, dann kommt der Protest zum Ausdruck. Und der Protest kann in Form von, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich lasse mir von niemand und nichts irgendetwas sagen. Und das ist das Missverständnis in diesem Menschen, dass er glaubt, erwachsen werden hat mit Druck und Zwang zu tun. Und das ist dann die Arbeit als Therapeutin, das bewusst zu machen.
Sie haben gesagt, das ist eine Gruppe. Gibt es eine andere Gruppe?
Ja, es gibt die Gruppe, die aus einer überbehüteten Situation kommt. Und da fragt man sich natürlich, aber du hast doch eigentlich alles gehabt. Ja? Was diese Menschen nicht gehabt haben in der Überbehütung, war, dass ihnen Zutrauen ins Leben vermittelt wurde. Ja, sondern, du lass mal, das macht Mama, das macht Mama, das kann ich viel besser. Ja, alles wurde abgenommen und dadurch wurde der Mensch nicht befähigt, Fehler zu machen, und zwar in einem sicheren, geborgenen Rahmen, sondern er wurde so geschützt, dass dadurch eine große Unselbstständigkeit draus resultiert ist. Und dadurch überhaupt kein Bezug zu der dinglichen Welt vermittelt wurde, weil alles abgenommen worden ist.
Erzählen Sie uns ganz kurz zur Bebilderung dieser sehr komplexen Zusammenhänge eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat in der Therapie.
Das Seniorenheim rief an, Frau Schröter, wir haben vor unserem Haus einen 7,5-Tonner. Wären Sie so gut und würden kommen und uns helfen, das zu entsorgen, dann sage ich, Moment mal, ich glaube, Sie verwechseln da was. Ich bin nicht eine Entrümpelungsfirma. Wenn, dann kann diese Person sich selber bei mir melden, wenn sie wünscht, dass da was passiert in ihrem Leben. Eine 80-jährige Dame hat mich angerufen, war empört und sagte, ich durfte nicht ins Seniorenheim, wo ich angemeldet bin seit 20 Jahren. Dann habe ich ihr gesagt, ich hörte, dass es um einen 7,5-Tonner ging. Ich fragte, wie viel Quadratmeter steht Ihnen zur Verfügung? Sie teilte mit, so 14 Quadratmeter. Sie kommt aus einer Dreizimmerwohnung raus. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass das tatsächlich in dieses Zimmer passt. Dann sagte sie, nein, ich weiß es, aber ich kann gar nicht loslassen. Könnten Sie kommen und mir helfen? Dann habe ich ihr angeboten, dass sie erst mal zu mir kommt und dass wir verstehen, warum das gesammelt wurde, weil ich sonst keine Chance habe. Sie kam und ich fragte sie, was sie sammelte. Sie teilte mir mit, alles über Gesundheit. Dann sage ich, oh ja, dann scheint es ein ganz wichtiges Thema für sie zu sein. Ja, das ist ja für jeden wichtig. Dann fragte ich, ob sie sich anvertrauen konnte in ihrem Leben bei Ärzten und ob es da eine Möglichkeit. Da sagt sie, sie braucht keine Ärzte, sie hat bis heute keine Ärzte gebraucht. Dafür hat sie ja die Zeitungen. Und dann habe ich sie gefragt, ob es in ihrem Leben Kinderkrankheiten, ob sie sich daran erinnern kann, an Kinderkrankheiten. Und sie war empört. Und sagte, ich komme doch nicht hierher, um mit Ihnen über Kinderkrankheiten zu sprechen. Und dann teilte sie mir mit, jetzt merke ich, dass mir es ganz arg wehtut. Denn stimmt, ich wurde immer weggegeben zu Oma und Tante, wenn ich krank war. Und ich habe immer schlimmere Symptome entwickelt. Und dann habe ich die Herleitung gemacht. Dann war für mich klar, die Frau hat eine Entscheidung getroffen. ich werde für mich selber sorgen, wenn es mir mal nicht mehr gut geht.
Und wie sah Ihre Wohnung aus?
Bis unter die Decke, alles voller Zeitschriften und dazwischen von Medizini, Tierbilder. Ich kam, und es war eine einstige Studienrätin, ich kam in eine Drei-Zimmer-Wohnung, die eigentlich aussah wie ein Kinderzimmer.
Fehlvorstellung Nummer 5. Messis sind faul, willenlos und bequem.
Das ist das größte Unrecht, das man diesen Menschen mit dieser Aussage zufügt. Das können nur Menschen sagen, die nicht verstanden haben, dass es sich bei diesem Phänomen um eine Erkrankung handelt, und um als Erkrankung benannt zu werden, braucht es ganz spezielle Symptombildungen, bis man dann von Erkrankung sprechen kann. Und diese Menschen, die sind in der Tiefe blockiert und haben Widerstände entwickelt, Blockierungen entwickelt gegen alles, was da heißt, aufräumen, Ordnung machen, systematisieren, strukturieren, weil sie wie in einem Käfig von der Erziehung her wie eingesperrt waren. Ja, auch eine Überbehütung, das ist auch ein Eingesperrtsein, weil man auch keine andere Erfahrungen machen kann. Und deshalb ist es ganz, ganz wesentlich für diese Menschen, dass verstanden wird, es ist ein Störungsbild, das ganz gründliche Beachtung braucht. Und dann wird einem ganz schnell klar, dass es sich nicht um Faulheit handeln kann. Das habe ich spätestens dann gemerkt, als ich angefangen habe, bei Messis vor Ort zu sein und mit ihnen etwas in die Bewegung zu bringen. Das geht nur im Schneckentempo, weil ich feststelle, sie sind mit allem verkoppelt. Ja, wenn wir ein Papier, kleines Papierstößchen uns anschauen, dann fallen ihnen xx Geschichten hinter diesen Stößen ein. Das muss man gar nicht in einem Zusammenhang in den Erkennen bringen. Aber wir können uns erstmal nur millimeterweise davon da bewegen. Und das macht so deutlich, wie achtsam die Therapie zu sein hat, wie sanft. Ich darf in keiner Form pushen, ich darf in keinster Weise irgendwie Druck auslösen.
Und es ist wahrscheinlich eine ganz wesentliche Sache, jetzt mal jenseits der Worte, ja, mit welcher Haltung
unbedingt
Sie diesen Menschen begegnen.
Unbedingt.
Wenn Sie irgendetwas signalisieren von, musst dich mal anstrengen,
ja,
du brauchst
jetzt
mal
einen Kick.
Es geht sofort
der Rollladen runter, sofort.
Fehlvorstellung Nummer 6. Messis behalten im Chaos immer den Überblick.
Wir haben ja viele Dienste, die vor Ort alles versuchen, zum Beispiel sozialpsychiatrische Dienste, die Familienpflege oder auch Pflegekräfte, die vor Ort sind und so die Ideen haben, passen Sie mal auf, das tun wir jetzt mal dahin und dann habe ich hier für meinen Koffer und was weiß ich, habe ich dann Platz, ja? Und der Mensch, der sieht, dass von außen da irgendetwas verräumt wird oder nur verschoben, teilt mir im Anschluss mit, ich habe ein totales Chaos im Kopf. Ich habe festgestellt, dass diese Menschen Egal, ob es eine leichte, Mittelgrad oder schwere Situation ist, die ich vorfinde, dass diese Menschen in diesen Türmen, Bergen, je nachdem, es kann auch nur ein Schrank sein oder es kann auch nur ein Raum sein, dass die Menschen durchaus eine Orientierung haben. In dem zum Beispiel 2 Meter hohen Stapel weiß ich, dass die Geburtsurkunde liegt. Das habe ich vor vielen Jahren da mal abgelegt. Sie müssen aber trotzdem suchen.
Also es ist nicht Mittelding. Es ist weder den Überblick noch das totale Chaos.
So ist es. Aber sie haben eine Orientierung. Und das finde ich eine Hirnleistung. Und deshalb müssen Menschen geschult werden, die vor Ort sind. Weil sonst für die Menschen das Chaos ist. Der Mensch, der vor Ort kommt, denkt, klasse, wir haben hier richtig was bewegt. Die Menschen sind total durcheinander.
Also da haben wir wieder das mit der äußeren Ordnung, die dann entsteht und dann aber die innere Unordnung noch größer wird.
Ja.
Fehlvorstellung Nummer 7. Messis kriegen gar nichts mehr auf die Reihe.
Von wegen. Messis sind Lebenskünstler. Messis sind Personen mittleren, hohem Bildungsgrad, haben Stellungen, haben Positionen inne. Es ist richtig, zu Hause haben sie eine Symptombildung entwickelt. Das ist einfach Fakt, ja. Aber im Außen sind es Menschen, die sind sehr beliebt. Das sind Menschen, die in der Regel ausgesprochen freundlich sind. Es sind Menschen, die eine hohe Neugier mitbringen, an ganz vielen Interessengebieten. Ja, das Menschen sind, die sich auch durchaus in einzelne Themengebiete so richtig reinfuchsen können, die sich darin professionalisieren können. Es sind Menschen mit einer hohen kreativen Kulturentwicklung, die sie außerhalb sehr wohl zum Wohle der Gesellschaft leben können.
Das heißt, die Menschen, die vom Messi-Syndrom betroffen, kriegen sehr wohl auf die Reihe, hier sind meine eigenen 4 Wände und hier gibt es ganz andere Gesetze als in der Außenwelt. Ja. Da gibt es kein Chaos, da gibt es keine Vereinsamung, da gibt es Strukturen, da gibt es Anpassungsleistungen und so weiter.
Ja, es ist genau so. Und ich höre oft von meinen Klienten, wissen Sie, ich bin bekannt dafür, wie ordentlich bei mir immer alles ist. Und ich werde sogar auch immer wieder motiviert, die Dinge zu klären, weil ich das so gut kann. Ja, das ist schon im Grunde fatal, ja.
7 gängige Fehlvorstellungen zum Messi-Syndrom. Für diese Kontextausgabe war ich im Gespräch mit der deutschen Psychotherapeutin und Messi-Syndrom-Expertin Veronika Schröter. Sie arbeitet und forscht in Freiburg im Breisgau. Mein Name Cornelia Cassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.